Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben Gottes Wort im Evangelium gehört, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du wie der gute Hirte alles stehen und liegen lässt, wenn ein Schaf verloren ist, dass du ihm nachgehst und es wiederbringst. Ruf auch uns durch dein Wort zu dir. Mach uns durch dein Wort fest an dir. Lass uns bei dir drinnen sein und fröhlich sein. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt hier im 15. Kapitel beim Evangelisten Lukas gleich drei Gleichnisse aus verschiedenen Perspektiven, aber zum gleichen Thema. Zunächst hören wir vom verlorenen Schaf die Geschichte und dann die Geschichte vom verlorenen Groschen. Das ist dann die Perspektive Gottes, der etwas verloren hat und sich dann auf die Suche macht. Also wie der Hirte sich auf die Suche nach dem Schaf macht und die Frau auf die Suche nach dem verlorenen Groschen. Im dritten Gleichnis, dem Evangelium des morgigen Sonntags, sehen wir die Geschichte aus der Perspektive des Verlorenen, also des verlorenen Sohnes, der dann zum Vater umkehrt. Und zum Schluss kommen dann in der Geschichte, das ist das Besondere, beide Perspektiven zusammen. Also wie Gott sich aufmacht und sucht und der Mensch, der umkehren soll. Zunächst betrachten wir die Geschichte aus der Perspektive Gottes. Gott hat etwas verloren. Und das kommt nicht von selbst zurück. Darum macht er sich auf und sucht. Aus zwei Gründen. Zum einen hat er das Verlorene lieb. Wie der Hirte sein kleines Schaf lieb hat. Es würde ihm das Herz zerreißen, wenn es irgendwo festhängt und verhungern muss. Und zum anderen ist das Verlorene für ihn wertvoll. Wie der verlorene Groschen für die Frau. Gottes Liebe dreht die Verhältnisse um. Der reiche Gott tut alles und gibt alles, um das arme Verlorene zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Sohn Gottes kommt in die Welt, macht sich auf, um den verlorenen Sohn zu erlösen. Das Leben selbst opfert sich für den, der dem Tode nahe ist. Diese Perspektive Gottes, der etwas verloren hat, die scheint auch am Ende der Geschichte des verlorenen Sohns durch. Dieser, mein Sohn, war tot. Er war tatsächlich verloren. Doch nun lasst uns diese Geschichte aus der Perspektive des Menschen betrachten. Und das ist interessant. Der verlorene Sohn fühlt sich ja ganz und gar nicht verloren. Im Gegenteil, er ist mit den reichen Gaben seines Vaters ausgestattet und zieht los. Ich glaube, jeder von den Eltern, die schon mal Kinder in die Welt haben ziehen lassen müssen, der kann das vielleicht nachvollziehen, wenn die Kinder fröhlich losziehen, aber den Eltern vielleicht gar nicht ganz so fröhlich zumute ist. Nun ist jeder von uns Menschen mit reichen Gaben ausgestattet. Gott hat uns so viel gegeben, uns mit so vielen Dingen ausgestattet, dass wir ein ziemlich gutes Leben auf die Beine stellen können. Wir können Geld verdienen, wir können Menschen kennenlernen, mit denen wir fröhlich sind. Wir können Dinge tun, die uns fröhlich machen. Doch es gibt hier zwei Wege. Entweder wir nutzen unsere Gaben für ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott oder wir verlassen unseren Gott. Und dann gebrauchen wir unsere Gaben nur noch zur Befriedigung unseres Egoismus. In der Geschichte vom verlorenen Sohn erfahren wir, wie jemand diesen zweiten Weg geht, wo er den Reichtum, den Gott uns schenkt, zur Befriedigung seines Egoismus verprasst. Und nun gelangt dieser Mensch zur Umkehr. Das Geld ist alle und gerade zu diesem Zeitpunkt kommt eine Hungersnot über das Land. Der Mensch ist pleite und er findet nichts mehr bei sich selbst. Da geht er in sich. Als er erkennt, dass er in Lebensgefahr ist, denkt er an den, von dem er alles Leben hat. Und hier lässt sich eine große Gefahr für uns Menschen erkennen. Wann erkennt dieser verlorene Sohn, dass er in Lebensgefahr ist? Erst in dem Augenblick, als er hungrig bei den Schweinen sitzt. Erst dann, als es beinahe zu spät ist. Aber wann ist er aus der Sicht des Vaters verloren? Bereits zu dem Zeitpunkt, als er weggegangen ist. Dieser, mein Sohn, war tot. Das ist die Dramatik. Der Mensch meint, das Leben zu wählen und wählt doch den Tod. Der Mensch denkt, das Leben steht mir offen. Der erste Job, das erste Geld, die eigene Wohnung, nette Leute, Partys, Spaß, das Leben auszuprobieren und in vollen Zügen genießen. Was solch ein junger Mensch jedoch nicht erkennt, ohne Gott ist das der Tod. Solch ein Lebensentwurf ohne Gott, den so viele Menschen wählen, ist der Tod, weil er wegführt von der Grundlage des Lebens. Und genau das muss dieser junge Mensch im Gleichnis erkennen, dass sein Leben in den Tod führt. Dazu bringt Gott ihn an den Rand seiner Existenz, bis der Mensch tatsächlich bei sich selbst überhaupt nichts mehr findet. Welch eine Gnade, wenn jemand dann um denjenigen weiß, der helfen kann. Wie viele Menschen leben in den Tod hinein, ohne dass sie den rettenden Gott je kennengelernt haben. Das zerreißt unserem Gott das Herz. Er macht sich selbst auf den Weg, er sendet Boten aus und lässt seine Liebe und seine Hilfe verkündigen. Welch eine Freude, wenn auch nur ein Mensch zurückfindet. Wir hatten nun gesagt, dass am Schluss der Geschichte beide Perspektiven zusammenkommen. Dass wir also auch in diesem Gleichnis von unserem Gott hören, der hinausgeht, das Verlorene zu suchen. Zunächst nochmal zur Umkehr des Menschen. Der Sohn erkennt seine Schuld. Er tut Buße. Er will gar nicht mehr Kind sein. Hauptsache in der Nähe seines Vaters, auch wenn er nur ein kleiner Knecht sein könnte. Doch der Vater steht da und breitet die Arme aus. Voller Freude drückt er sein Kind an die Brust. Er nimmt den verlorenen Sohn für alle sichtbar als sein Kind an. Er steckt ihm einen Ring an den Finger, er zieht ihm das schönste Kleid an und feiert ein großes Fest. Und das Besondere ist, es ist jetzt nicht einfach alles so, wie es vorher einmal war. Jetzt erst hat der Sohn erkannt, was das bedeutet, bei seinem Vater angenommen zu sein. Was das für ein Reichtum ist. Wir können unserem Gott nur in den Ohren liegen, dass das auch einmal alle diejenigen erkennen, die von zu Hause ausziehen, um ihr eigenes Leben zu leben und dabei im Begriff stehen, das wahre Leben zu verlieren. Nun kommt der zweite Sohn in den Blick. Er war auf dem Feld, kommt zurück und hört, dass gefeiert wird. Er erkundigt sich und erfährt, dass der verlorene Bruder zurück ist, allerdings ohne das Geld. Er wird zornig. Drinnen wird gefeiert, aber er will nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Fast der schönste Satz in dieser Geschichte. Hier steht nämlich noch ein verlorener Sohn. Doch bei diesem Sohn wartet der Vater nicht, bis der von selbst zurückkommt, bis der von selbst wieder reinkommt. In seinem Unmut kann der das gar nicht. Darum geht der Vater hinaus. Und hier kommt die zweite Perspektive dazu. Wie der Hirte, der sein Schaf verloren hat und sucht, oder die Frau, die einen Groschen verloren hat und sich aufmacht, ihn zu suchen. Auch der Vater hat nämlich etwas verloren. Es ist das Herz seines Ältesten. Er geht hinaus und macht sich auf die Suche. Der älteste Sohn nimmt in seiner Perspektive noch gar nicht wahr, dass er derjenige ist, der ganz verloren dasteht. Er kann sich nicht mehr halten. Vater, die ganze Zeit habe ich mich abgerackert. Die ganze Zeit war ich hier und habe geholfen. Ich bin doch derjenige, der bei dir geblieben ist. Für mich hast du nie ein Fest veranstaltet. Und nun kommt dieser Taugenichts, der das Erbe mit Huren verschleudert hat, und du hast nichts Besseres zu tun, als das gemästete Kalb für ihn zu schlachten. Und wir merken es, dieser Sohn ist gar nicht so ganz anders wie sein Bruder. Welch ein entlarvender Satz. So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Auch dieser Sohn scheint der Meinung zu sein, dass das Leben beim Vater nicht gerade die größte Freude war. Sein Herz predigt ihm etwas anderes. Und nun ist er außen vor. Er will nicht mit hinein. Da versucht der Vater, ihn an die Hand zu nehmen. Junge, mach doch mal die Augen auf. Schau doch mal, wie lieb ich dich habe. Alles, was mein ist, ist auch dein. Mensch, Sohn, erkenne doch, was das für ein Reichtum ist, dass du in der Gemeinschaft mit dem lebst, der selbst das Leben ist. Bei diesem Sohn wird es nun auch für uns interessant. In seiner Rolle finden auch wir uns wieder. Wir Christen meinen auch manchmal, wir waren doch immer dabei. Aber haben wir den Reichtum erkannt? Oft genug haben wir uns für die Guten gehalten, die wussten, was richtig ist, die aus Überzeugung ihre Pflicht getan haben und auf vieles verzichtet haben, weil es nicht dem Willen Gottes entspricht. Keine ausufernden Partys, keine wechselnden Liebschaften, kein Leben in Saus und Braus. Stattdessen jeden Sonntag früh aufstehen und bei jeder Entscheidung fragen, was Jesus tun würde. Da reicht es dann manchmal, dass wir in der Gemeinde auf einen Menschen treffen, der unseren Ansprüchen nicht gerecht wird, der vielleicht sogar an uns schuldig geworden ist. Wenn der dabei ist, kann ich nicht mehr fröhlich mitfeiern. Da bin ich im wahrsten Sinne raus. Und die Kirche ist ja tatsächlich voll von lauter Menschen, die das überhaupt nicht verdient haben, hier zu sein, dass sie mit dabei sind bei dem großen Fest. Da kann einem innerlich schon mal der Groll hochsteigen. Jesus nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Na toll. Schön und gut, aber all diese Leute, die jetzt mitfeiern dürfen, nehmen jetzt ja auch meinen Platz ein, wenn ich außen vor bin. Und ich, der ich mich doch immer engagiert habe, fühle mich schließlich ganz außen vor. Das sind so Dynamiken, die wir tatsächlich auch in unserer Gemeinde erlebt haben, dass nach der Corona-Zeit jemand wiederkam, der ganz dabei war und plötzlich gesehen hat, Mensch, ich habe ja gar keinen Platz mehr hier in der Gemeinde. Wenn du einmal so denkst, dann sieh genau hin, wer dem Vater hier am Herzen liegt. Das sind dann nicht die anderen, die so fröhlich mitfeiern. Nein, die 99 lässt er zurück. Es geht ihm allein um dich. Du liegst ihm am Herzen. Wenn du einmal außen vor bist, dann lässt das den Vater nicht kalt. Dann geht auch er hinaus, um ganz bei dir zu sein. Mit welch einer Liebe begegnet Gott dem großen Bruder und damit auch dir? Jesus behandelt den großen Bruder so, wie es der Hirte und die Frau in den ersten Gleichnissen tun. Er geht ihm nach, er wirbt um ihn, er nimmt ihn an der Hand und führt ihn hinein. Ihr Lieben, wie wichtig ist das, dass auch wir uns immer wieder hineinführen lassen? Dass Gott uns frei macht von aller Schuld, von allem Unwillen. Dass unser Gott alle Distanz überwindet, die sich in uns selbst manchmal aufbaut. Wie wichtig ist das, dass wir dann wieder fröhlich mitfeiern. Denn hier findest du das wahre Leben. Hier findest du Rettung vor dem Tod, Rettung vor der ewigen Verlorenheit. Hier erfährst du, wie fröhlich Himmel und Erde darüber sind, dass du mit dabei bist. Lasst uns also feiern und fröhlich sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.